Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Seit rund 540 Millionen Jahren existieren Tiere auf der Erde. Und fünfmal bisher geriet das Leben auf unserem Planeten in eine schwere Krise. Dann verschwanden mehr als die Hälfte aller bekannten Arten innerhalb kurzer Zeit. Das bekannteste Massensterben dürfte dasjenige am Ende der Kreidezeit sein. Höchstwahrscheinlich schlug damals ein Asteroid auf der Erde auf und löschte die Dinosaurier aus. Wir blicken heute auf ein anderes Ereignis dieser Art, dessen Ursache weniger eindeutig geklärt ist. Doch dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns heute um Corona-Regeln für die kalte Jahreszeit und Forensik im Kampf gegen Kinderpornografie. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Wie bleiben Gerichte geschützt vor digitalen Hackerattacken und wie können IT-gestützte Techniken und künstliche Intelligenz die Arbeit der Justiz erleichtern? Das sind Fragen, die zurzeit diskutiert werden auf dem 29. Deutschen EDV-Gerichtstag. Auf diesem bundesweit größten Fachkongress zum elektronischen Rechtsverkehr und zur Rechtsinformatik. In diesem Jahr nun treiben die Juristen und IT-Spezialisten das Ganze auf die Spitze und führen die Veranstaltung rein digital durch. Das Coronavirus hat natürlich auch einen gewissen Anteil daran. Das Motto der Konferenz lautet: Digitalisierung grenzenlos, nur mit Sicherheit. Das Nur steht in Klammern. Mein Kollege, der IT-Journalist Peter Welchering, beobachtet die Veranstaltung für uns, die heute beginnt und bis Freitag dauert. Peter, Digitalisierung grenzenlos. Steckt denn da mehr dahinter als nur das Digitalisieren von juristischen Akten?
Ja, da steckt tatsächlich mehr dahinter, auch wenn tatsächlich so einige Titel und Überschriften von Vorträgen und Workshops vermuten lassen, dass es hier eher um uninteressante Graubrotthemen digitaler Justizanwendungen geht. Aber es geht auch um solche spannenden Themen wie etwa: Können Hacker Gerichtsurteile manipulieren und wie machen sie das? Oder es geht um rechtliche Grenzen der IT-Sicherheitsforschung, wenn etwa persönliche Daten bei Penetrationstests betroffen sind. Und natürlich wird über digitale Forensik, darüber diskutiert, welche digitalen Ermittlungsmethoden eingesetzt werden, wie digitale Beweissicherungsverfahren eben auch vor Gericht eingesetzt werden können.
Stichwort Beweissicherung. Ein Delikt ist in den vergangenen Monaten besonders in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, nämlich Straftaten im Bereich Kinderpornografie. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, im Jahr 2018 stieg die Zahl der bekannten Fälle von rund 6.500 auf 7.500, also um circa 1.000 Fälle. Welche Belastung bringt denn das mit sich für die Ermittler?
Also die Ermittler kommen eigentlich nicht mehr so richtig hinterher, das sagen sie ganz offen. Durchschnittlich müssen nämlich in so einem Fall bis zu 3 Petabyte Daten ausgewertet werden, 3 Billiarden Byte. Das entspricht so fast 3000 normalen Festplatten. In der Regel haben die Polizisten ja vor Ort dann die entsprechenden Server, also die Hardware, beschlagnahmt, auf denen eben kinderpornografisches Material vermutet wird oder sogar teilweise schon gefunden wurde. Und diese Hardware, die wandert dann zu den Ermittlern, etwa im Landeskriminalamt. Die müssen dann die Daten und Dateien auswerten und Software soll dabei helfen, Beweismaterial sicherzustellen und vor allen Dingen kinderpornografisches Material in dieser Datenflut zu erkennen und eben zu identifizieren.
Und welche Technik kommt da bisher zum Einsatz?
Also bisher werden sogenannte Hashes oder Prüfsummen von Bildern erstellt und die werden dann mit den Prüfsummen einer Datenbank eben mit entsprechend klassifiziertem Material verglichen. Das heißt, Bildfarben, Bildaufbau, Verteilung von Hautfarben, die werden von einem Foto erhoben und daraus wird so eine Art Fingerabdruck des Bildes, eben so ein Hash oder Prüfsumme, erstellt. Und dann wird gesucht, hat die Datenbank etwa Material mit demselben Fingerabdruck.
Das heißt, da werden Ähnlichkeiten von Bildern untersucht, Ähnlichkeiten zu bereits bekannten Bildern abgeglichen. Wie erfolgreich ist denn diese Methode?
Ja, die ist nicht so erfolgreich. Deshalb setzte beispielsweise auch bei der Eröffnungsveranstaltung heute Nachmittag der NRW-Justizstaatssekretär Dirk Wedel auf tatsächlich neue Verfahren, denn bisher war die Quote der falsch positiven Meldungen doch relativ hoch, und zwar seit dem Jahr 2010. Denn bis dahin war die falsch negative Quote zu hoch, also kinderpornografisches Material, das nicht erkannt wurde, falsch negativ eben. Den Ermittlern ging viel zu viel durch die Lappen dabei. Die Trefferquote bei den Hash-Werten, die hängt ja immer ab von dem Material, das in der Datenbank hinterlegt ist, und zweitens vom Grad der Übereinstimmung und vor allen Dingen die Verteilung von Hautfarben. Die spielt bei dieser Art der Abgleichmethode ja eine große Rolle, und in den Jahren 2009 und 2010, da hatten wir eine gesellschaftlich stark bewegende Debatte, wie Kinderpornografie eben besser bekämpft werden kann.
Und haben denn daraufhin dann die Ermittlungsbehörden ihre Methode noch weiter verbessern können?
Ja, und zwar gleich in mehreren Punkten. Damals wurden die Datenbanken mit Vergleichsmaterial massiv ausgerüstet und die Schwellwerte wurden herabgesetzt, weil man sich sagte, besser ein Softwarealarm zu viel als zu wenig. Bei einem Alarm schaut dann eben nochmal ein Ermittler drauf. Ne? Und ist es ein Fehlalarm, hat er eben einige Minuten Arbeitszeit vergeblich investiert. Mehr ist dann aber auch nicht passiert. Aber es gehen dann weniger Fälle durch die Lappen, denn so ein Ermittler kann ungefähr 500 Bilder pro Stunde bewerten. Das ist allerdings auch eine enorme psychische Belastung und bei den jetzt eingesetzten Datenbankabgleichen fallen eben so viele Bilder für die Ermittler an, dass die einfach nicht mehr hinterherkommen.
Wenn es um Bilderkennung geht, da kann natürlich künstliche Intelligenz gute Dienste leisten. Auch das ist ein Thema auf dem EDV-Gerichtstag. Wie kann KI weiterhelfen, wenn es um das Aufspüren von Kinderpornografie geht?
Eigentlich ziemlich banal durch Mustererkennung, und zwar durch das Zählen von Pixeln mit ihren Farbwerten und durch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn diese forensische Software nämlich ein Bild einordnen soll, dann werden in der Regel neuronale Netzwerke eingesetzt. Jedes Bild besteht ja aus hunderttausenden Pixeln. Jeder Pixel kann 256 unterschiedliche Farbwerte haben. Und aus diesen Farbwerten wird dann für das gesamte Bild die Wahrscheinlichkeit berechnet, was auf dem Bild zu sehen ist. Und je nachdem, aus wie vielen Pixeln das Bild dann besteht, haben wir es eben mit 256 hoch 100.000 möglichen Bilder zu tun. Das ist schon eine große Zahl. Die Wahrscheinlichkeit, ob es sich hier dann um kinderpornografisches Material handelt oder nicht, die ergibt sich dann aus der Übereinstimmung der Farbwerte mit dem Pixel, mit dem Vergleichsmaterial. Und da ist dann natürlich auch die Rate der falsch positiven Meldungen erheblich geringer als bei der alten Datenbanklösung. Das heißt, die Ermittler, die werden an genau diesem Punkt ganz massiv entlastet und das wirkt sich auch schon auf die laufenden Verfahren aus. Die Ermittler werden schneller.
Vielen Dank, Peter Welchering, über forensische Methoden im Kampf gegen Kinderpornografie. Themenwechsel. Als das Erdzeitalter der Trias vor ungefähr 200 Millionen Jahren zu Ende ging, da erstreckte sich der Superkontinent Pangea noch von Pol zu Pol. Das Klima war heiß und trocken und im Landesinneren erstreckten sich schier endlose Wüsten. Nur an den Rändern, da hatte es das Leben leichter. Es ist die Welt, in der die ersten Dinosaurier erschienen und auch die ersten Säugetiere. In den Meeren schwammen Ammoniten und Fischsaurier. Doch das alles endete mit einer großen Aussterbewelle, mit dem vierten von fünf großen Massenaussterben, die die Erde bisher erlebt hat. Über die genauen Ursachen gibt es nun neue Erkenntnisse. Mehr dazu von Dagmar Röhrlich.
Die Katastrophe begann damit, dass mitten im Superkontinent Pangea Grabenbrüche aufrissen und Lavaströme flossen. Diese Flutbasalte bedeckten rund 11 Millionen Quadratkilometer, eine Fläche größer als die USA. Die Geburt des Atlantiks hatte begonnen. Die Ausbrüche setzten gigantische Mengen an Klimagasen frei. Die globale Durchschnittstemperatur kletterte um 4 bis 6 Grad, das Meerwasser versauerte. Doch das reicht nicht, um, wie damals passiert, mehr als 75% aller bekannten Arten zu vernichten. Bei anderen Massenaussterben war noch ein dritter Faktor dazugekommen: Sauerstoffmangel.
Wir wissen, dass es am Ende der Trias eine schnelle Klimaerwärmung gab und dass das Meerwasser saurer wurde. Es gab auch Veränderungen in der Sauerstoffversorgung der Ozeane. Aber was dabei passierte, verstehen wir nicht wirklich gut. Und hier kommt unsere Studie ins Spiel.
Erklärt Robert Newton von der University of Leeds. Die Geochemiker konzentrierten sich auf das Geschehen in den beiden Ozeanen, die es damals gab. Das Massenaussterben traf vor allem die Meere hart.
Um den Sauerstoffgehalt im Meerwasser damals bestimmen zu können, untersuchten wir die Isotopenzusammensetzung von Sulfaten, also Schwefel- und sauerstoffhaltigen Salzen. Es geht um das Verhältnis des schwereren Schwefel-34-Isotops zum leichten, häufigen Isotop, dem Schwefel-32.
Denn wo freier Sauerstoff im Wasser knapp wird oder fehlt, ändern sich die Bakteriengemeinschaften. Mikroorganismen, die ihre Energie aus anderen Quellen wie etwa Sulfaten ziehen können, sind im Vorteil.
Die Bakterien bevorzugen das leichte Schwefelisotop 32 und so bleibt das schwerere Isotop zurück und sammelt sich im Wasser an. Und dieses Signal sehen wir bei unseren Analysen.
Die Daten zeigen, dass sich der Gehalt an Schwefel 34 im Wasser verdoppelte. Ein extrem starkes Signal, das für eine schnelle und sehr großräumige Ausdehnung der Sauerstoffmangelgebiete spräche, urteilt Robert Newton. Die Analysen verraten auch, dass ein weiterer Faktor zu diesem rasanten Erstickungstod der Meere beigetragen hat.
Wir sehen in unseren Daten nicht nur diese große und schnelle Ausdehnung von sauerstofffreien Zonen, sondern auch, dass die Sulfatmenge im Wasser von Anfang an sehr gering war. In unseren Meeren heute gibt es 29 Mal mehr Sulfat als am Ende der Trias.
Die Erklärung? In den Jahrmilliarden zuvor hatten sich Salzlagerstätten gebildet. Dabei waren große Mengen an Sulfaten als Anhydrit und Gipsminerale aus dem Meerwasser gerieselt. Und es war dieser Faktor, so die Hypothese der Forscher, der einen Teufelskreis in Gang setzte. Der niedrige Sulfatgehalt veränderte biogeochemische Prozesse im Meeresboden. Eine andere Gruppe von Mikroorganismen setzte sprunghaft mehr Methan frei, das schnell ins Wasser gelangen konnte, wo es oxidierte und dabei sozusagen noch den letzten Rest Sauerstoff aufbrauchte.
Zonen mit sehr niedrigem Sauerstoffgehalt breiteten sich dadurch sehr viel weiter aus, als das in einem System wie dem heutigen mit seinem hohen Sulfatgehalt im Meerwasser möglich wäre. Der Flutbasaltausbruch war sozusagen der Auslöser und der niedrige Sulfatgehalt zuvor könnte eine Vorbedingung sein, um einen wirklich großen anoxischen Effekt in Ozeanen zu erzielen.
Dieser niedrige Sulfatgehalt, so vermuten die Forscher, wäre dann der Tropfen, der in einer ohnehin arg angespannten Situation das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brächte und ein globales Massenaussterben auslöste. Denn die Auswirkungen dieser seltenen, katastrophalen Flutbasaltausbrüche sind nicht immer so verheerend wie damals. Am Ende der Trias jedenfalls besiegelte er anscheinend das Schicksal von zahllosen Arten.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Wir nähern uns mit gewaltigen Schritten dem Herbst. Die Tage werden kürzer und das Leben verlagert sich zusehends nach drinnen. Und das könnte sich auswirken auf die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Die Befürchtung besteht zumindest, dass die Pandemie neue Fahrt aufnehmen könnte und möglicherweise nicht mehr zu kontrollieren ist mit den Mitteln, die uns momentan zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel die Rückverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat deshalb heute eine Ad-hoc-Stellungnahme vorgelegt, die mittlerweile sechste seit Beginn der Pandemie. Darin fordert eine Gruppe von Fachleuten, die Politik möge sich verständigen auf bundesweit einheitliche, verbindliche Regeln und Eskalationsstufen für Schutzmaßnahmen. An dem Papier mitgearbeitet hat auch Jutta Gärtner, Professorin an der Universitätsmedizin Göttingen. Ich wollte von ihr wissen, ob beim Einhalten der Regeln, wie etwa der AHA-Regeln, nicht das Verantwortungsbewusstsein jeder und jedes Einzelnen ausreicht oder ob es einen Druck von außen geben muss, etwa durch Bußgelder.
Ich glaube, wenn man diese Regeln verbindlich aufstellt und es auch zum Gesetz macht, dann wird das sicher besser eingehalten, als wenn man nur an die Verantwortung der Leute appelliert. Das haben auch erste Studien zu diesem Thema gesehen, dass wenn man ein Gesetz hat, diese Regeln zu über 90% von den Leuten eingehalten werden. Und wenn man an die Verantwortung appelliert, ist es doch ein sehr viel niedrigerer Prozentsatz.
Schauen wir doch einmal auf Ihr Fachgebiet, die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde. Ich denke, Kindern fällt es nicht unbedingt leicht, sich an Regeln zu halten. Bedarf es hier einer besonderen Vermittlung?
Dem stimme ich nicht ganz so zu. Mein Eindruck ist, dass es Kindern leicht fällt, diese Regeln einzuhalten. Und das sehe ich auch im täglichen Alltag. Auch das Erlernen dieser Regeln und das Üben mit Eltern und auch den Pädagogen klappt sehr gut. Und für viele Kinder gehören die AHA-Regeln mittlerweile schon zum Alltag. Wenn wir dann aber in die Gruppe der Jugendlichen kommen, dann gebe ich Ihnen recht, dass es schwieriger wird, insbesondere wenn diese in ihren Peergroups unterwegs sind.
Ja, die Stellungnahme geht ja explizit auch auf die Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Es heißt dort, sie müssten stärker als bisher in ihren besonderen Bedürfnissen wahrgenommen werden. Welche Bedürfnisse sind das denn Ihrer Meinung nach?
Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Pubertät und das Erwachsenwerden ja ganz besondere Phasen in der Entwicklung sind. Und die muss man auch in der Covid-Pandemie berücksichtigen. Und wenn man diese Altersgruppe über Schutzmaßnahmen aufklären möchte und, sagen wir, zu verantwortungsvollem Handeln auch gegenüber sich selbst und anderen motivieren möchte, dann muss man hier auf soziale Medien zurückgreifen, auf einflussreiche Vorbilder, auf Influencer und ihnen auf diese Weise die Regeln vermitteln. Und für viele geht es ja auch um den Start in die Ausbildung, den Start ins Studium. Und das sind wichtige Schritte, die jetzt, glaube ich, nicht zurückstehen dürfen. Aber man muss eben diesen Start mit besonderen Schutzmaßnahmen angehen. Und hier muss man die Jugendlichen selbst einbeziehen. Das erhöht unheimlich die Akzeptanz.
Oder schauen wir uns eine ganz praktische Frage mal an. Wo sollen sich denn Jugendliche im Herbst und Winter treffen? Im Moment ist das ja noch auf öffentlichen Plätzen möglich oder auch vielleicht im eigenen Garten, falls überhaupt einer vorhanden ist. Aber wie sieht das dann aus, wenn die Tage kälter werden?
Da können sich Jugendliche vielleicht weiterhin an öffentlichen Plätzen treffen, aber durchaus auch in Innenräumen. Da muss man die Regeln halt gut einhalten. Die AHA-Regeln wieder, man muss die Räume besonders gut lüften und man muss vielleicht feste Gruppen machen, so dass, wenn ein Jugendlicher betroffen ist, die Gruppen gut nachvollziehbar sind und auch entsprechend dann isoliert werden können. Aber ich glaube, man kann die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen, die in diesem Alter sehr wichtig sind, nicht unterbinden.
Eine Forderung, die Sie in dem Papier stellen, besteht darin, die sozialen und psychischen Folgen abzumildern, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Wo sehen Sie solche Belastungen speziell im Hinblick auf Kinder und Jugendliche?
Ja, es gibt hierzu ja schon erste Studienergebnisse aus dem ersten Lockdown, den wir hatten. Da war es ja so, dass durch die plötzlichen Schul- und Kitaschließungen plötzlich die sozialen Kontakte unterbunden waren und man so seine normale Alltagsstruktur und den Kontakt zu Gleichaltrigen verloren hatte. Und die Kinder waren dann fast ausschließlich mit ihren Eltern und den Geschwistern zusammen. Das hat zu vielen Mehrbelastungen von Eltern, aber auch zu vielen Konflikten in den Familien geführt. Und die Eltern waren ja zum Teil auch angespannt oder hatten finanzielle Sorgen. Das hat sich durchaus auf Kinder und Jugendliche ausgewirkt. Und was wir dann gesehen haben, auch in der Klinik, das waren Kinder, die auffällig im Verhalten waren, aber auch Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen hatten oder plötzlich nicht mehr schlafen konnten. Und es geht ja jetzt darum, genau diese Belastungen zu vermeiden. Und wir sehen ja, dass durch die zunehmenden Lockerungen auch diese Beschwerden rückläufig sind. Und das hat uns ja auch noch mal gezeigt, was wir in unserer vorherigen Stellungnahme, der Bildungsstellungnahme, gezeigt haben, dass eben Schule nicht nur Bildung ist, sondern viel mehr soziales Umfeld, sozialer Austausch. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, Kitas und Schulen aufrecht zu erhalten in ihrem Betrieb und deshalb auch die von uns neuen Empfehlungen und Regeln.
Sagt Professor Jutta Gärtner, die an der 6. Ad-Hoc-Stellungnahme der Leopoldina mitgearbeitet hat zu wirksamen Corona-Regeln für Herbst und Winter. Und damit ist es an der Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
China will bis spätestens 2060 klimaneutral werden. Das hat der chinesische Präsident Xi Jinping angekündigt und damit größere Anstrengungen seines Landes im Kampf gegen den Klimawandel versprochen. China werde noch vor 2030 die Trendwende bei der Entwicklung der CO2-Emissionen schaffen, sagte er in einer per Video eingespielten Rede vor der UN-Generalversammlung. Bisher hatte China noch kein offizielles Ziel für die Klimaneutralität formuliert.
Die meisten Menschen mit SARS-CoV-2 entwickeln auch Symptome.
Das zeigt eine Studie von Forschenden der Universität Bern im Fachmagazin PLOS Medicine. Wirklich komplett asymptomatisch verlaufende Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus machten demnach nur rund 20% der untersuchten Fälle aus, heißt es darin. Das Forscherteam analysierte 79 Studien, in denen Krankheitsverläufe von über 6000 Menschen mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion erfasst worden waren. Viele davon waren zum Zeitpunkt der Probennahme für den Corona-Test noch symptomfrei. Laut den Daten entwickelten sie aber zu einem späteren Zeitpunkt doch noch Beschwerden unterschiedlichen Grades.
Rund 50% der Gelder für Artenschutzprojekte fließen ins Monitoring.
Der Verlust an Artenvielfalt gilt als eins der größten Probleme unserer Zeit. Experten fordern deutlich mehr Investitionen in den Artenschutz, vor allem Schutzgebiete. Forschende aus Kanada weisen im Fachmagazin Nature Communications nun darauf hin, dass es auch wichtig sei, genauer darauf zu achten, wofür die finanziellen Mittel eingesetzt werden. Sie untersuchten Schutzprogramme für mehr als 2000 bedrohte Arten in den USA, Neuseeland und Australien. Dabei zeigte sich, dass rund die Hälfte der dafür bereitstehenden Budgets gar nicht für direkte Schutzmaßnahmen eingesetzt werden, sondern in zugehörige Forschungs- und Monitoringprogramme fließen. Für einen erfolgreicheren Artenschutz sei es wichtig, die Ressourcen für Schutzmaßnahmen und Begleitforschung besser auszubalancieren, so die Forscher.
Chromhaltiger Stahl wurde schon viel früher produziert als bisher gedacht.
Schon im 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung setzten Schmiede in der persischen Siedlung Chahak gezielt chromhaltige Mineralien bei der Herstellung von Stahl ein. Das berichten Forschende des University College London im Journal of Archaeological Science. Bisher gingen Materialforscher davon aus, dass die Nutzung von Chrom in Stahllegierungen erst im späten 19. Jahrhundert aufkam. Die Archäologen folgten Hinweisen aus alten persischen Schriften, die von speziellen Rezepturen bei der Herstellung von Tiegelstahl berichten. Chemische Analysen von Ablagerungen in historischen Schmelztiegeln, die in einer Ausgrabungsstelle bei Chahak im heutigen Iran gefunden worden waren, belegten die Verwendung von Chrom bei der lokalen Stahlproduktion jener Zeit.
Die US-Regierung ernennt einen Klimaforschungskritiker zum neuen Chefwissenschaftler der Nationalen Wetter- und Ozeanographiebehörde.
Laut Medienberichten soll der Meteorologe Ryan Moe künftig bei der kurz NOAA genannten Institution für Forschungsschwerpunkte bestimmen. Die NOAA zählt zu den wichtigsten Klimaforschungsagenturen der USA. Moe gilt nicht als Leugner des Klimawandels, ist aber als Kritiker einer aus seiner Sicht alarmistischen Klimaforschung und allzu strikten Klimaschutzpolitik bekannt. Entgegen der großen Mehrheit der Klimaforscher rechnet Moe nach eigenen Angaben nicht damit, dass die globalen Durchschnittstemperaturen in den kommenden Jahrzehnten deutlich über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten ansteigen werden.
An der Küste Tasmaniens sind mehr als 500 Grindwale gestrandet.
Rund 400 der Tiere sind laut Berichten australischer Medien schon gestorben. Helfer versuchten, überlebende Wale noch zu retten. 50 davon sollen zurück in tiefes Wasser geleitet worden sein. Meeresbiologen stuften das Ereignis als die bisher größte vor Tasmanien verzeichnete Walstrandung ein. Warum es zu solchen Walstrandungen kommt, ist unklar.
Sternzeit, 23. September. Mr. Spock lässt grüßen. Nicht nur neu entdeckte Kometen erhalten neben einer nüchternen Katalogbezeichnung oft einen Namen, zum Beispiel des Entdeckers, auch Kleinplaneten oder Asteroiden werden mit Eigennamen belegt. Zu Beginn wählte man dabei in der Tradition der klassischen Planeten Namen antiker Gottheiten. Aber schon bald kamen andere Namensgeber hinzu, so etwa im Falle von Asteroid Nummer 20, der in Marseille entdeckt wurde und den alten römischen Namen Massalia erhielt. Und weil der nächste Asteroid in Paris entdeckt wurde, bedachte man ihn mit dem keltischen Stadtnamen Lutetia. Irgendwann tauchten dann auch die Vornamen von Ehefrauen oder Geliebten der Entdecker auf. Komponisten, Dichter, Maler und schließlich Wissenschaftler fanden ebenso ein himmlisches Gegenstück. Vor 35 Jahren lag die Zahl der benannten Kleinplaneten bei rund 2300. Und damals erhielt der Asteroid mit der Nummer 2309, gleichsam der Asteroid des heutigen Tages, den Namen Mr. Spock. Pate war allerdings nicht die Star Trek-Figur gleichen Namens, sondern die Katze des Entdeckers James B. Gibson, der den Kleinplaneten bereits 1971 gefunden hatte. Immerhin war die Katze nach dem berühmten Spock benannt. Die Internationale Astronomische Union, die für die Benennung der Himmelsobjekte zuständig ist, sah sich daraufhin veranlasst, Haustiere als Paten für weitere Asteroiden auszuschließen. Dafür ließ sie dann 5 Jahre und 2000 Asteroiden später die 4 Beatles als Namensgeber zu.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der beschleunigte Ökostromausbau durch die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.